Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
könnte. Das ist Staffel 5, Staffeln über Bücher, Episode 7, Designed to Lead.
In dieser 5. Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebaufest geprägt haben. Heute geht es um das Buch «Designed to Lead» von Eric Geiger und Kevin Peck. Lukas, du hast das Buch vorgeschlagen. Was findest du gut daran oder wieso hast du es vorgeschlagen?
Die Themen, die dort drin vorkommen, beschäftigen mich schon wirklich intensiv seit Jahren. So die einfache Frage, wie finden wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirchgemeinde? Vielleicht fast noch präziser, wie bauen wir Leader auf? Also Leute, die nicht nur einfach mithelfen, sondern die Verantwortung übernehmen, die andere können führen können, Leute, die etwas bewegen. Die Grundthese von diesen drei Kreisen, die wir nachher gerade werden referieren, die finde ich sehr überzeugend. Und das, was sie über Kultur sagen, von einer Kirchgemeinde, wie man Kultur auch verändern kann, das finde ich sehr, sehr spannend. Und vielleicht muss man sagen, wenn ich mir das jetzt nochmal überlege, ich habe das Buch vor 5 Jahren gelesen. Ich finde es immer noch, als ich es jetzt noch im Hinblick auf die Episode nochmal gelesen habe, finde ich es immer noch gleich spannend. Und gleichzeitig glaube ich, das Buch kann möglicherweise auch ein bisschen verstörend sein, so für eine durchschnittliche landeskirchliche Gemeinde.
Das klingt vielversprechend.
Ja, genau. Wobei man muss etwas vorausschicken, glaube ich. Das Buch ist aus einer anderen Welt. Das ist nicht aus der... Aber es ist ein amerikanisches Buch, oder? Das ist nicht geschrieben mit dem Hintergrund von einer reformierten Landeskirche in der Schweiz. Es kommt aus einer Welt, aus der Welt der südlichen Baptisten. Entsprechend liest sich das Buch manchmal sehr, sehr evangelikal, richtig biblizistisch. Also quasi jeder Punkt, den sie machen, für das muss man irgendwie einen Bibelvers finden, sonst gilt es ja nicht. Also von daher ist manche Sachen, glaube ich, wirken für einen durchschnittlichen Reformierten befremdlich, aber gleich, dass es so provozierend auch ist, ich finde, es ist sehr, sehr lohnenswert. Die Grundannahme von diesem Buch ist, das klingt schon ziemlich steil, die Kirche ist von Gott dazu bestimmt, Leader aufzubauen. Also Menschen aufzubauen, die Verantwortung übernehmen, die Sachen anrissen. Und jetzt ist der Punkt von diesem Buch eben, mit Leader sind nicht Pfarrerinnen und Pfarrer gemeint, sondern einfach Menschen. Menschen, die Sachen anrissen, die Sachen leiten. Das können Pfarrerinnen und Pfarrer sein, aber es ist nicht nötig, dass jemand Pfarrer ist, um ein Leader zu sein. Und gerade wenn du jetzt meine kantonal geredet, ein bisschen, nicht wahr, aus dem Nähkästchen. Bei unserer Kantonalkirche merkt man, der Pfarrmangel wird kommen. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nicht mehr alle Stellen können füllen. Und dann ist die Idee von unserer Kantonalkirche, okay, wir schichten die Arbeit, einfach von bis jetzt Pfarrerinnen und Pfarrer gemacht hat, um in Zukunft sollen Sozialdiakoninnen oder Katecheten die Arbeit übernehmen. Das klingt zuerst einmal einleuchtend. Mhm. Aber was überhaupt nicht oder fast nicht im Blick ist, ja, Moment, man könnte sich überlegen, ob andere Aufgaben, auch andere Menschen, die nicht Katechetik-Ausbildung haben und nicht eine Sozialdiakonin-Ausbildung, vielleicht könnten wir einfach Leader aufbauen, aus der Kirchgemeinde. Leute, die nicht angestellt sind. Das ist wie eine Art gar nicht im Blick. Und das, glaube ich, also um das geht es im Buch und das finde ich auch spannend an dem Buch. Also bei uns ist es so, in der Jugendarbeit ist klar, wir probieren Leader aufzubauen. Und wenn die Leute dann wie eine Art an die Grenze stossen, von dieser Frage, wie viel Aufwand das sie können betreiben können, weil sie haben ja nebenan einen Job, oder? Sind ja Leute, die einfach, dann überlegen wir uns, okay, können wir die Grenzen, die sie haben, mit Geld ausdehnen, ausweiten, damit sie sich noch mehr können in der Jugendarbeit oder so beteiligen und dann überlegen wir, können wir sie zu 20% oder was auch immer anstellen. Also wir gehen vom Führen aus, von dem, dass jemand sich engagiert und dann überlegt man, ob eine Anstellung kommt. Und das ist in den meisten, behaupte ich jetzt oft mal, in den meisten Kirchen überhaupt nicht im Blick.
Mhm. Ich finde es jetzt gut, dass du das am Schluss noch gesagt hast, mit dem, je nachdem sie dann auch anstellen, weil das wäre gerade meine Rückfrage gewesen. Also es ist nicht eine Sparmaßnahme sozusagen, dass man jetzt einfach probiert, das von den, wo die Pfarrpersonen sonst gemacht haben, auf Freiwillige abzuwälzen und dann hat die Kirche weniger Kosten, sondern es geht um eine Grundkultur, genau, dass man Menschen Verantwortung übergibt in der Kirchengemeinde und die können selber auch Kirche mitgestalten.
Also man wartet nachher noch davon haben, sie kommen ja auch vom Innerlichen, vom Theologischen, vom eben Bibel, Bibel, oder? Sie kommen von dem her, nicht von dem, dass wir Geld sparen können. Das wäre wirklich falsch. Auf der anderen Seite frage ich mich oft schon, also all das, was ich mache, bin ich da der Richtige, der das machen kann? Oder könnte das auch jemand anders machen? Entweder zahlt, Sekretariat und so weiter. Oder gibt es auch Leute, die das einfach sowieso können, die dann natürlich logischerweise nicht können 40 Stunden in der Woche arbeiten, aber die bereit sind, um 4 Stunden in der Woche sich zu engagieren für das Reich von Gott.
Mhm. Ja. Ja, also die Grundthese von dem Buch, wo wir jetzt darüber reden, ist, dass es 3 Sachen braucht, um Leiterschaft fördern in einer Kirche. Und das sind 3 konzentrische Kreise. Der innerste Kreis, dort geht es um die Überzeugung, dass die Kirche dazu da ist, Leiterinnen und Leiter zu fördern. Also wir haben den Auftrag, das gehört zum Kerngeschäft von dem, was wir machen als Kirche.
Genau.
Dann der zweite Kreis ist eine Kultur von der Leiterförderung. Und zusätzlich ist der Kreis von der Strukturen. Also die Kultur, die muss sich auch in die Strukturen zeigen, dass es überhaupt möglich ist, dass Leute können Verantwortung übernehmen und gefördert werden in der Leiterschaft.
Mhm.
Und auf Englisch gibt es da eine schöne Alliteration, Conviction, Culture und Constructs. Kann man sich gut merken. Und was ich eigentlich da einen sehr wichtigen Punkt finde, ist der Punkt von der Strukturen und der Überzeugungen, wie das zusammenhängt. Also du musst die Überzeugung haben, dass das wirklich gut ist, dass man Menschen fördert in der Leiterschaft, dass sie können Verantwortung übernehmen können. Dass es nicht nur darum geht, oh, wir haben jetzt niemanden, der den Posten übernimmt. Wir brauchen jetzt da jemanden, der mithilft oder so, sondern dass es wirklich auch um die Person geht, um ihre Fähigkeiten geht, zu schauen, wo kann sich die Person weiterentwickeln, was kann sie mitgeben und nicht einfach nur darum geht, irgendwie eine Lehrstelle zu füllen.
Ja, genau über das haben wir ja schon lange mal geredet in der Episode 01-05. Dort damals im Thema Jugendarbeit, dass es darum geht, Verantwortung überzugeben, nicht Aufgaben zu verteilen. Also es geht darum, Menschen aufzubauen als Leader, nicht einfach Lehrstellen zu finden. Ja, genau. Zu füllen, meine ich.
Ja, und der Zusammenhang zwischen Strukturen und Überzeugung ist auch umgekehrt. Also auch nur die Überzeugung, hey, das ist eigentlich eine gute Sache, das reicht auch nicht, wenn man nicht auch die Strukturen hat, die das ermöglichen. Weil sonst bist du einfach frustriert, weil du denkst, es wäre irgendwie schön, wenn andere Leute auch mitgestalten könnten, aber wir haben irgendwie überhaupt keine Möglichkeiten für das. Und es ist eigentlich alles so strukturiert, dass einfach die Angestellten alles machen. Dann ja, bleibt es bei diesem Wunschdenken.
Ja, genau. Sehr gut. Jetzt bringen Sie dort eine Geschichte und ich muss sagen, Anna, diese Geschichte hat mich wirklich absolut umgehauen, als ich das erste Mal gelesen habe. Und zwar vergleichen die beiden Autoren den Mose mit dem Josua. Und das tun sie sehr gut herleiten. Sie erzählen von Mose, wie der Mose, der noch von Anfang an auftreten ist und Sachen gemacht hat, hat er immer den Josua dabei gehabt, also bei den 10 Geboten, wo er die beiden Tafeln bekommen hat, wer war dabei gewesen? Der Josua. Wo es irgendwie um Schlachten gegangen ist, wer hat gekämpft und der Mose hat gebetet? Der Josua. Und so weiter. Also von Anfang an ist der Josua immer dabei gewesen. Der Mose hat offensichtlich den Josua aufgebaut, ganz gezielt. Und am Schluss, wo der Mose gestorben ist, hat einfach der Josua übernommen und alles ist weitergegangen. Und dann erzählen sie weiter, Richter 2, Richterbuch, Kapitel 2, wo es heisst, da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Und sie haben ihn beerdigt Und dann nachher heisst es, und das ist wirklich das Verheerende, Vers 10, Richter 2, Vers 10, als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch das Werk, das er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und so weiter und so fort. Und von dort hat die chaotische Zeit von den Richter angefangen. Und sie argumentieren dann nachher und sagen, vom Josua, nein, zuerst, halt, muss anders davon. Der Josua war ein absolut integrer Mensch. Er war ein absolut korrekter, guter Führer vom Volk. Die wahnsinnige Stelle, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist der Josua, der das gesagt hat. Also ein ganz guter Typ. Aber es ist keine einzige Geschichte überliefert, dass er in irgendjemand anders investiert hätte, so wie es der Mose gemacht hat, indem er in Josua investiert hat. Es ist keine Geschichte erzählt, dass er ein Leader aufgebaut hätte, was passiert, wo Josua stirbt. Es bricht alles zusammen, die Leute dienen der Baal, es geht überhaupt nicht weiter und es fängt eine brutal chaotische Zeit an. Das ist wirklich eine verheerende Geschichte.
Ja.
Und wenn ich mir das überlege, oder die beiden Leute, so, und das auf einmal, das ist jetzt ein grosser Sprung, aber trotzdem, die Analogie, naja, vielleicht funktioniert sie. Viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine starke theologische Überzeugung. Sie wissen viel von der Bibel, sie predigen gerne über das, sie haben auch, da gibt es ganz unterschiedliche theologische Überzeugungen, und tun einmal irgendwie einen Liberalen und einen Frommen und dann geht es los, oder? Also, viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine theologische Überzeugung, aber die meisten, behaupte ich jetzt einfach einmal, die machen ihre Arbeit, aber das, dass man andere aufbauen sollte, ist überhaupt nicht im Horizont.
Mhm.
Jetzt ist natürlich die Frage, was für Leute sollte man denn aufbauen? Sie argumentieren da wieder sehr, sehr biblizistisch, aber auch, finde ich, korrekt. Nach 2. Timotheus 2 soll man, also der Paulus schreibt dem Timotheus, er soll treue Leute finden und sie zu Leader machen. Er soll nicht begabte Leader finden und probieren, sie zu Christen Menschen zu machen. Das ist also eine interessante Umkehrung. Also man soll nicht Leute mit Führungsbegabung finden und dann probieren, denen irgendwie etwas wie Integrität und Glauben und so weiter beizubringen, sondern man soll Leute finden, die sich bewährt haben, wo man merkt, die haben ein Herz für die Kirche und die Schule. Also innen ist die Integrität, außen die Fähigkeit und nicht umgekehrt.
Mhm. Ich fände es an dieser Stelle noch wichtig, kurz über den Begriff Leadership oder einfach Führungspersonen zu reden, weil, also ich glaube, das kann man sehr unterschiedlich verstehen. Ich habe dann schnell so ein das Bild von einer charismatischen Person, die irgendwie Leute um sich schaut und ein Team anleitet. Und ich habe das Gefühl, im Kirchenumfeld gibt es ganz verschiedene Formen von Führung, von Leitung, die vor allem im Kern damit zu tun hat, einfach mal Verantwortung zu übernehmen und irgendwie mitzudenken, mitzugestalten bei dem, was passiert. Und das kann auch in einer sehr viel kleineren Form passieren. Also es muss jetzt nicht ein Mose sein, der ein ganzes Volk führt, sondern es kann auch sein, dass man mal, ich weiß auch nicht, im Hauskreis etwas mitleitet oder so.
Ja.
Und vielleicht, also ich würde sogar sagen, eigentlich Verantwortung übernehmen fängt schon an, bevor man überhaupt das Team irgendwie leitet oder etwas im klassischen Sinn anleitet, sondern es kann auch einfach sein, wirklich warnen, was um einen herum passiert, wo dass es etwas braucht und wo dass man auch selber die Begabung hat, um etwas mitgestalten.
Klar, unbedingt Verantwortung übernehmen. Aber das auf dem Radar haben, schauen, wer zeigt Führungsbewusstsein auch und die dann bewusst zu fördern. Das heisst nicht, dass Leute, die jetzt nicht über ein unglaubliches Charisma verfügen, dass die irgendwie, dass mit denen etwas nicht gut wäre. Aber das, was sie sagen, Design to Lead, ist, dass wir ein Auge auf die Leute haben, wo man ihnen noch mehr Verantwortung geben kann und wo man auch fördern kann. Und um das geht es ja im Weiteren, dass man diese Leute eben fördert und ihnen mehr Verantwortung noch, also einfach probiert, mehr Verantwortung zu geben und mit ihnen einen Weg geht, dass sie ihren Platz auch finden können.
Mhm.
Gut, jetzt haben wir schon ziemlich viel geredet. Mhm. Die drei Punkte, die drei konzentrischen Kreise. Innen Überzeugung. Sie argumentieren eine relativ klassische Stelle in der US-amerikanischen Diskussion mit Epheser 4, Vers 11 bis 13, wo von Jesus geredet ist. Wir haben auch schon über das geredet. Und er selbst, also Jesus, also Christus, gab den Heiligen, das ist gemeint, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, das wären eine Art wie die quasi Angestellten, die offiziellen Leader, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also die Heiligen, die Gemeinde soll schaffen, nicht die Angestellten. Also wenn ich das einfach mal so übertrage, die Angestellten sollen die Heiligen zurüsten zum Werk des Dienstes, fördern. Und für das braucht es eine innere Überzeugung, dass man das sieht. Doch es geht darum, Menschen in die Verantwortung hineinzuziehen, zum Mitschaffen. Das ist das, was Gott uns als Auftrag gibt.
Mhm.
Natürlich geht es zuerst um einen Auftrag, das ist das Evangelium. Nachher geht es auch, da kommt es nachher noch ein bisschen mehr dafür, um das persönliche Wachstum, dass die Menschen eben von innen her wachsen. Und nachher geht es auch darum, dass sie gefördert werden als Leader, Verantwortung übernehmen an dem Ort, wo Gott sie beruft, wo auch sie merken von ihren Begabungen her.
Mhm. Ja, der zweite Kreis ist der Kreis von der Kultur. Und das hängt natürlich zusammen mit der Überzeugung. Also am Schluss ist unser Verhalten immer gelenkt durch das, wo wir zutiefst davon überzeugt sind. Und es geht bei dem immer auch um wirklich grundlegende theologische Fragen. Also die Frage, was ist unsere Autorität? Wie stehen wir zu der Bibel? Ist die Bibel unsere Autorität? Und wenn ja, wie verstehen wir die? Auch die Frage, was ist Kirche überhaupt? Und also ja, aus wem besteht eigentlich Kirche oder aus was? Wer gehört da alles dazu? Auch wer leitet eigentlich Kirche? Wer ist der Chef oder die Chefin von der Kirche? Ist es die Pfarrperson oder ist es Gott? Und wie zeigt sich das? Das sind grundlegende Überzeugungen, wo wichtig sind, wo am Schluss nämlich sich im Verhalten zeigen und wo die Kultur prägen, wo eine Kirchengemeinde hat.
Mhm.
Also darum ist im Kern ist die Überzeugung, aber nachher zeigt sich das in der Kultur drin. Und selbst wenn man vielleicht gar nicht die ganze Zeit explizit über diese Frage redet, sieht man das in der Kultur drin, was eigentlich die Überzeugungen sind, die die einzelnen Leute haben. Und das kann sein, dass das dann auch mal sich in Glaubenssätze zeigt, die explizit formuliert sind, wo sich eine Kirchengemeinde oder eine ganze Kirche sagt, hey, das glauben wir. Aber es zeigt sich auch in sonstigen in Handlungen, in dem, wie man den Gottesdienst gestaltet oder wie man miteinander umgeht oder auf was man setzt als Kirchengemeinde, was so die Aktivitäten sind.
Ja, genau. Und Sie sagen dort, dass Kirchenkultur drei Schichten hat. Das ist das, was du vorher gesagt hast. Die tatsächlich, und Sie unterscheiden das, die Grundlage von dem ist Edgar Schein, den habe ich nicht gekannt, aber mir leuchtet das ein, dass die drei Schichten auf der einen Seite die tatsächlichen Glaubenssätze, was die Menschen wirklich glauben, dann das, was man formuliert, dass man täte glauben, und als drittes die Ausdrücke von den formulierten Glaubenssätzen, die sogenannten Artefakte. Und weil man das eben unterscheidet und weil man nicht alles davon sieht, ist ja die ganze Kirchenkultur so interessant und auch so komplex und so schwierig zu verstehen, oder? Dass manchmal spürt man ja etwas da, redet man von etwas, aber dann, es gibt ja den Satz von Peter Drucker, glaube ich, «Culture eats strategy for breakfast».
Mhm.
Und das ist genau eine Frage von die Frage von der Kultur, wo eben nicht unbedingt man alles sieht, sondern es kommt darauf an, was die Leute wirklich glauben und ob das zu dem passt, was man macht. Jetzt spürt man das, speziell dann, wenn eben eine Kultur auch ungesund ist. Und eine ungesunde Kultur, sagen sie, ist wie Fieber, ein Ausdruck von einer Krankheit. Und das ist nicht, Fieber ist ein Ausdruck von der Krankheit und nicht die Ursache von Problemen. Die ungesunde Kultur entsteht dann, wenn eben die ausgedruckten Überzeugungen nicht mit den wirklichen Überzeugungen übereinstimmen. Und darum ist auch die Frage von einem Leitbild manchmal so komisch. Wenn ein Leitbild etwas anderes ist als das, was die Leute wirklich glauben, dann merkt man, das passt gar nicht recht. Kirchengebäude und auch das Angebot, das man macht, das sind Ausdrücke von der Kultur und gleichzeitig gilt nicht so als andere. Das, was man macht, prägt auch die Kultur von einer Kirche. Und darum sagen sie quasi, man muss wie eine Art bei den Überzeugungen unterhalb von der Oberfläche ansetzen. Man sollte das, was man möchte, fördern, die wirklichen christliche Überzeugungen, die tiefen in der Theologie verankerten Überzeugungen, sollte man immer und immer wieder predigen, sollte man immer wieder darüber reden und auch vor allem mit Beispielen illustrieren. Weil so ein Beispiel wäre ja eben ein Artefakt von einem Ausdruck von Kultur, um mit dem die tatsächlichen Überzeugungen von einer Kirchgemeinde zu prägen. Also Kultur ist nicht unbedingt so stark eine Frage von dem, was wir sagen, sondern ein Ausdruck von dem, wo wir wirklich glauben, dass uns wirklich wichtig ist.
Mhm. Und das heisst, es geht gar nicht unbedingt darum, in die Hirnwäsche betreiben und den Leuten plötzlich neue Überzeugungen einpflanzen.
Nein.
Sondern wenn man Kultur verändern will, dann muss einfach der Link zwischen Überzeugung und Kultur wirklich richtig gemacht sein. Also dass wirklich das, wo die Leute ja schon überzeugt sind davon, dass das auch einen Ausdruck findet in der Kultur und dass das explizit immer wieder gesagt wird, dass das auch illustriert wird, hey, das machen wir wegen dem, dass da die Verlinkung immer wieder stattfindet.
Ja, genau. Und da sagen sie auch, und da, also wie gesagt, es ist ein amerikanisches Buch, sehr evangelikal, aber in einem Punkt oder in dem Punkt haben sie schon auch etwas zu sagen, dass nämlich die tiefen Überzeugungen von einer reformierten Kirchgemeinde auch einer Kultur von Mitarbeit entgegenstehen. Also wenn zum Beispiel eine Kirche glaubt, ja, wir sind schon alle okay, so wie wir sind, Gott findet uns auch alle einfach okay, egal was wir tun, dann ist ja schon die Frage, kann aus dem heraus Feuer entstehen, Begeisterung, Engagement für eine Kirche als der Ort, wo Lebensveränderung passiert. Passt das zusammen oder nicht? Oder?
Mhm.
Also das sind schon Fragen, die man stellt, wenn man davon ausgeht, ja, die Bibel ist ein schönes Buch und so weiter. Oder ob man davon ausgeht, nein, in dieser Bibel stehen Geschichten, die dein Leben können zum Besseren verändern können.
Mhm.
Also da sind die tiefen Überzeugungen hängen schon mit einer auch spürbaren Kultur von einer Kirchgemeinde zusammen.
Mhm. Und das heisst auch, es macht auch wenig Sinn, irgendwie das Programm oder das Angebot oder irgendwie so Einzelteile von einer anderen Kirchengemeinde einfach zu übernehmen, ohne dann auch zu fragen, was eigentlich die Überzeugung ist, die dahinter steht.
Ja.
Weil schlussendlich muss das zusammenhängen. Und wenn man eine andere Überzeugung hat, klar, vielleicht kann man es dann mit der eigenen Überzeugung füllen, das Programm oder so. Aber meistens kommt das ja aus etwas raus. Und dann müssen wir zuerst mal überlegen, haben wir die Überzeugung auch, teilen wir das? Oder nicht. Und, ja.
Genau. Sie bringen dann nachher, wir sind immer noch im Stichwort in dem mittleren konzentrischen Kreis Kultur. Sie sagen, die beiden Autoren sagen, wenn man eine Kirchenkultur ändern will, sollte man sich an das Buch von John Cotter, Leading Change, orientieren. Da haben wir ja erst letzte darüber geredet, in der Episode 0505, über Change Management. Das lassen wir jetzt einfach weg. Da kann man auch die Zusammenfassung lesen, die wir zur Verfügung stellen zu dieser Episode heute oder auch die andere hören. Dann der äußerste von diesen drei konzentrischen Kreisen sind Strukturen. Damit die Überzeugung und die Kultur nicht einfach ins Leere laufen und nur so warme Luft bleiben, braucht es, sagen sie, wie gesagt, es ist ein Amerikaner, braucht es Strukturen, braucht es Constructs, wie sie es nennen. Sie gehen davon aus, dass für Jesus Nachfolge und Leiterförderung nicht voneinander getrennt gewesen sind. Er hat die 12 Jünger, es hat ja noch mehr drumherum gegeben, Frauen und so weiter, die hat er nicht einfach nur mit sich mitlaufen lassen, sondern hat dort auch bewusste Leiterförderung mit ihnen gemacht, hat immer wieder mit ihnen geredet, ihnen Aufträge gegeben und so weiter. Und man kann im Grunde genommen, sagen sie, Leiterinnenförderung, Leiterförderung einfach als fortgeschrittene Unterweisung in der Nachfolge anschauen. Nur wer sich wirklich vertieft in die Nachfolge hineingibt, kann auch zu einem Leader werden, so wie es ja, der Kirche nützt und Gott gefällt quasi, dass man dient und zum Sagen wird für andere, Weil wenn es nicht auch verbunden ist mit einem Wachstum im Glauben, dann wird eine Leiterinnenförderung, Leiterförderung zu einer reinen Vermittlung von Fachkönnen und das Herz wird nicht verwandelt. Man geht nicht rein, dass man dient, dass man den Leuten dient und so weiter. Und diesen Punkt finde ich schon auch wichtig, dass es dort darum geht, nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern dass Menschen auch einen Weg, einen geistlichen Weg, einen persönlichen Weg mitgehen. Mhm. Also Christen wachsen in der geistlichen Reife, wenn sie das, was sie erlebt haben, in einer lernbereiten Haltung auch ausleben. Also Leader werden entwickeln, wenn auf der einen Seite Wissen mit der Erfahrung, Vertiefung und mit dem Coaching zusammenkommen. Also da haben sie Gedanken, die auch relativ stark so sind, wie man das beim Daniel im No Silver Bullets in 0503 schon davor geredet haben.
Mhm. Einfach damit es da kein Missverständnis gibt, es heisst nicht, dass alle, die sich als Nachfolger von Jesus verstehen, müssen Leader werden, sondern eigentlich umgekehrt. Einfach, wenn du eine Führungsperson sein willst in der Kirche, dann braucht es auch eine innere Entwicklung, die mitgeht. Es geht nicht nur um einfach Skills, die du musst haben, um genau. Menschen führen.
Genau.
Und ich finde es auch noch cool, dass ja eigentlich, wenn Menschen gefördert werden, in dem in Verantwortung übernehmen, in ihren Führungsfähigkeiten, dann ist das etwas, wo sie auch in ganz anderen Bereichen vom Leben können anwenden können, wo nicht nur in der Kirche funktioniert, ja. Sondern eigentlich sind das Sachen, die du überall, auch im Job oder in der Familie oder wo auch immer, die Fähigkeiten kannst einsetzen.
Ja.
Das heisst, wir tun in dem Sinne auch einen Dienst an der Welt, wenn Menschen können gefördert werden in dem.
Und sie haben sogar eine klare Prozentangabe. Sie haben die irgendwie von einem Buch, der Leadership Code von Dave Ulrich, Norm Smallwood und Kate Sweetman, ich kenne die alle nicht, und die sagen, dass quasi Führungsfähigkeiten zu 60-70% anwendbar sind in jedem anderen Kontext. Also es ist klar, wenn jetzt du zum Beispiel für Technik zuständig bist, Audiotechnik, dann Mischpult, das kannst jetzt du im Kirchencafé nicht gross anwenden, oder, also weißt du, ich meine, in einer Kleingruppe, aber 60-70% von der Führungsfähigkeit, da kann man auch in einem anderen Kontext anwenden. Das finde ich interessant. Also darum ist genau das, was du sagst, wenn man sie so ausbildet, können sie auch profitieren für andere Bereiche von ihrem Leben, auch in der Gesellschaft. Sie reden dann davon, dass es eine Leadership-Pipeline bräuchte, also dass man sich überlegt, wer steht wo, wer können wir wo entwickeln, in welche Richtung geht jemand und dass die Entwicklung, sagen sie dann, von dem, dass man Selbstführung, ich habe immer ein bisschen ein Problem mit dem Wort, weil es für mich logisch nicht aufgeht, aber egal, lassen wir jetzt mal so, also dass jemand, wie er sich selber verhält, wie er für sich selber wächst, dass er in einer Gruppe ist, geht von dort aus weiter zu dem, dass man andere führt, also zum Beispiel eine Gruppe führt, dass man dann von dort, von Gruppe führt, dass man zu dem wird, dass man Leader führt, also Hirte oder Coach ist von einer Gruppe von Leader, bis man dann am Schluss dann eine ganze quasi Kirche kann führen. Dort gehen sie quasi, also in der Leadership-Pipeline geht es wie eine Art verschiedene Posten, wo man sich langsam kann auch entwickeln. Eins von den Büchern, von denen ich unbedingt reden möchte, ist «The Five Levels of Leadership» von John Maxwell. Der bringt das auch, dass sich Menschen entwickeln und dann wie eine Art von dem, dass man eine Gruppe leitet, zu dem, dass man Menschen leitet, die selber Gruppen führen. Dass man sich dort entwickelt. Und sie sagen, damit eine Kirchgemeinde wirklich zu einer Organisation wird, die Menschen ausbildet und wo Leader aufbaut, braucht es zwei Sachen. Erstens Absicht und zweitens Intensität. Also ohne, dass man absichtlich macht, entstehen keine Leader. Weil die Leute, die diese Begabung haben, die finden auch andere Orte, wo sie ihre Fähigkeit können aufbauen können. Dann sind sie plötzlich weg und lehren und machen das auch niemand anders. Es braucht also Absicht, Überzeugung dafür und es braucht auch eine Intensität, dass man es nicht einfach einmal macht, sondern dranbleibt. Also bei uns im Konkreten sieht es so aus, in der jungen Kirche Klettgau in unserem Jugendbereich, dass wir haben dreimal so eine Strategiesitzung im Jahr, wo alle Hauptleiterinnen und Hauptleiter und Leute von der Kirche stehen und Pfarrpersonen zusammenkommen und diskutieren. Und da ist an jeder von dieser Strategiesitzung ist ein Punkt, gehen eure Leute in Weiterbildungskurs, also in Leiterkurs. Das ist jedes Mal ein Thema. Wir haben ja auch einen Teambegleiter seit neuerem. Der fragt auch in den einzelnen Teams nach, wo steht jeder von euch im Team. Übrigens, Anna, gerade heute zu oben, wo wir das aufnehmen, habe ich gerade zwei Sitzungen hintereinander. Zuerst eine Sitzung. Wir haben Kinderwoche in der Frühlingsferien. Und die Frage heute zu oben wird sein, die Jungleiter, die dort mitgeschafft haben, wie könnten wir die weiter fördern? Könnten wir die noch anders als in der Kinderwoche integrieren, in eine Leitungsfunktion? Und nachher die zweite Sitzung, die wir heute oben noch haben, ist zum Thema Mini-Leiter, also ganz junge Leute, die man schon ganz jung anfragen kann dafür, für eine kleine Leitungsaufgabe, um das gerade den Horizont aufzumachen. Man könnte ja nicht einfach nur in die Jungschau gehen, sondern auch mitleiten. Also das, meine Sicht, das braucht Absicht und Intensität. Und da müssen einfach wir als Verantwortungsträgerinnen und Träger dran sein und das auf dem Schirm haben und immer wieder von dem reden.
Mhm. Ja, ein Punkt, der mir da noch wichtig ist zu dem ganzen Thema Leiterschaft fördern, ist so ein bisschen, dass das Verantwortung übernehmen und mitgestalten, das tönt nach sehr viel Arbeit für die Leute aus der Kirchengemeinde. Und passt irgendwie nicht so zu einer immer mehr unverbindlichen und individualistischen Kultur, gerade so ein bisschen unter den jungen Leuten. Mhm. Also auch in meinem Umfeld merke ich so Sachen, Verantwortung übernehmen bei Sachen, für das ist es viel schwieriger, Leute zu gewinnen oder man hat viel weniger Lust auf das, als einfach mal irgendwo ein bisschen mithelfen und mal etwas mitmachen. Aber gleichzeitig, glaube ich, hilft es mega, wenn man da so ein bisschen einen Shift hat von dem, wie man über das denkt, dass es nicht darum geht, also, oder dass wenn Menschen am richtigen Ort eingesetzt werden oder dort einen Platz, einen Raum haben, um mitgestalten bei etwas, wo sie wirklich bewegt und sie auch merken, sie werden gefördert in dem, sie kommen weiter, dann kann das mega viel Energie freisetzen. Und das ist es überhaupt nicht, fühlt sich das auch viel weniger als Arbeit an, sondern dann kann das mega viel Positives bewegen in der Entwicklung von einer Person. Ich habe das bei einem Projekt erlebt, wo eine junge Frau, die gerade so ein bisschen verschiedene Lebenskrisen gehabt, dann in diesen Projekten eine Aufgabe können übernehmen oder eine Verantwortung können übernehmen, die einfach zu dem Zeitpunkt genau gepasst hat und genau zu ihren Fähigkeiten gepasst hat und auch viel freigesetzt hat und ihr mega weitergeholfen hat, einfach auch sonst in ihrem Leben. Und so einen Moment finde ich dann mega hilfreich, um mich immer wieder an das erinnern, auch wenn ich Leute anfrage für irgendwelche Sachen, weil mich das schon auch ein Überwindung braucht, wenn ich denke, oh, die Leute haben ja eh schon mega viel zu tun, da will ich sie nicht noch mit anderen Sachen belasten. So die Perspektive, hey, es kann sein, dass die Person jetzt genau das braucht und eigentlich so einen Ort sucht oder das braucht, so einen Raum zu haben, wo sie mitgestalten kann.
Ja, absolut, absolut. Leute anfragen übrigens, ist auch mir recht unangenehm gewesen, aber ich glaube, da kann man auch noch etwas dazulernen. Mhm. Ui, Anna, jetzt haben wir ziemlich überzogen heute. Jetzt müssen wir, glaube ich, relativ schnell zum Schluss kommen. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und die Grundthese von diesem Buch würde ich insgesamt eben schon teilen. Es ist eine wichtige Aufgabe von uns als Verantwortungsträgerinnen und Träger. Es ist eine wichtige Aufgabe, Leader aufzubauen, das im Horizont haben, Menschen in der persönlichen Entwicklung zu fördern, aber eben nicht nur dort, sondern auch sie in die Verantwortung reinziehen. Eine Zusammenfassung zu dem ganzen Buch, eine sehr lange Zusammenfassung auch zu dem Buch, wie gesagt, es hat mich sehr beschäftigt, findet ihr einen Link in den Shownotes. Und dann war es das jetzt also gewesen, von der Episode 7 in der Staffel 5 mit Büchern. Das mal über Designed to Lead von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.